Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, im Monat März. Wir sind heute kurz vorm 8. März, dem Frauentag, eine gute Gelegenheit, auf die Situation von Frauen zu schauen.
Und wir wollen unseren Blick mal wieder etwas weiten. Angeregt hat uns dazu Masumeh Besorgi. Vielleicht erinnern Sie sich, das war die beeindruckende junge Frau aus dem Iran, mit der wir über die Proteste im Iran sprachen und über ihre Flucht mit ihren damals kleinen Kindern. Ausgelöst wurden die Proteste, weil die Sittenpolizei die junge iranische Kurdin Jina Mahsa Amin wegen eines nicht ordnungsgemäß getragenen Kopftuches festnahm und diese dann in Polizeigewahrsam am 22. September 2022 starb. Sie war Kurdin und Jesidin. Das hat viele Menschen und Nationen aufmerksam gemacht und seit langem lese ich überall Frauen leben Freiheit. Die Jesiden wurden vom IS verfolgt. Wie war das eigentlich? Wie können wir es geschichtlich einordnen und wer sind die Jesiden?
Wir haben recherchiert und bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, wollen wir einen kurzen Faktencheck machen. Am 19. Januar 2023 wurde die Verfolgung der Jesiden einstimmig durch den Bundestag der Bundesrepublik Deutschland als Genozid anerkannt. Der Völkermord begann am 3. August 2014 in der nordirakischen Stadt Sinjar und deren Umland. Das ist ein Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden. Als verantwortlich gilt der Islamische Staat. Die Männer wurden getötet, die Knaben wurden Kindersoldaten, ältere Frauen wurden getötet, junge Frauen und Mädchen wurden systematisch vergewaltigt und in die Sklaverei verkauft. Über 7000 jesidische Frauen und Mädchen wurden entführt. Vielleicht erinnern Sie sich an das Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main. Ein IS-Anhänger, der in Deutschland Asyl beantragt hatte, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er ein jesidisches Mädchen auf seinem Hof, damals noch im Irak, angebunden hatte. Das Mädchen verdurstete dort in der sengenden Sonne. Dies war weltweit das erste Urteil wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Jesiden.
Danke, Beate, für den Rückblick. Nun wollen wir in unser Gespräch starten und unseren heutigen Gast vorstellen. Er ist uns aus Göttingen zugeschaltet und wir freuen uns auf Dr. Kamal Sido, Historiker und Menschenrechtsaktivist. Herzlich willkommen.
Danke.
Heute ist der 6. März und zunächst möchte ich Sie gern unseren Zuhörenden vorstellen. Die ausführliche Vita finden Sie wie immer auf unserer Website. Kamal Sido wurde 1961 in Afrin in Syrien geboren. Er wuchs in diesem kurdischen Teil Syriens auf. Nach der Schulzeit ging er 1980 nach Moskau, wo er Geschichte und Orientalistik studierte. 1989 beendete er seine Studien mit der Promotion am Orientalischen Institut der Akademie der Wissenschaften, der UdSSR, und lebt seit 1990 in Deutschland. Er ist Autor mehrerer Veröffentlichungen in Kurdisch, Arabisch, Russisch, Deutsch und Türkisch und seit 2006 ist er Referent für ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten und Nationalitäten der Gesellschaft für bedrohte Völker, kurz GFBV, in Göttingen. Kamal Sido, Ihre Biografie spiegelt auf eine interessante Art die Zeitgeschichte der letzten 50 Jahre wider. Studium in der Sowjetunion und seit 1990 leben Sie in Deutschland. Das weitet den Blick. Sie sind im kurdischen Teil Syriens geboren und die Kurden gehören zu den Völkern, die kein eigenes Land haben. Wie empfinden Sie die Situation und was ist für unsere Zuhörenden wichtig, um die Situation verstehen zu können?
Ja, hallo nach Leipzig. Wie Sie sehen, es gibt Schnittstellen in unseren Biografien. Leipzig, die ehemalige DDR, Moskau, gute Beziehungen zu Assad-Regierung hatte in den 70er Jahren, habe ich auch als junger Mann von Leipzig gehört, wie Sie gerade auch gesagt haben. Ja, in der Biografie haben Sie dann gesehen, wo ich war, mit welchen Ländern ich zu tun hatte. Als Kurde habe ich eins gelernt, mich immer anzupassen. In Syrien waren die Kurden immer verfolgt, unterdrückt. Es gab keine kurdische Schulen. Viele Kurden waren staatenlos. Die Kurden waren eine Arabisierung ausgesetzt. Immer wieder kurdische Aktivisten wurden vom Assad-Regime verhaftet. Als ich dann 1980 nach Moskau kam, an der Uni habe ich angefangen, als junger Mann mich für die Sache der Kurden zu engagieren. Ich musste leider immer feststellen, es ist schwierig, sich für die Kurden einzusetzen, weil die Kurden hatten und haben bis heute kaum Lobby, kaum Staaten, die sich für die Kurden einsetzen. Und die Mächte, die die Kurden verfolgen, sind sehr mächtig, einflussreich, wenn man von der Türkei spricht. Die Türkei ist seit 1952 NATO-Mitglied, spielt eine wichtige geopolitische Rolle in der Region. Dann haben wir Syrien, Iran, Irak, arabische, islamische Länder, auch wie die Türkei ein islamisches Land. Also automatisch viele Islamisten, islamistische Mächte unterstützen die Türkei bzw. den Iran, Irak, Syrien gegen die Kurden. Und als ich in Moskau dann mich engagiert habe, habe ich von damals von den offiziellen Stellen, sowohl an der Uni als auch von der Regierung, von Medien, immer wenn wir Menschenrechte, Selbstbestimmung, Recht für die Kurden gefordert haben, immer wieder den Satz gehört, ja, das muss aber im Interesse des Proletariats sein. Damals hat man in Moskau im Kommunismus quasi angeblich die Interessen des Proletariats, der Arbeiterklasse im Vordergrund. Und als wir dann nachgefragt haben, wer bestimmt diese Interessen des Proletariats, dann war die Kommunistische Partei, dann das Politbüro und dann irgendwann eine Person, Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Also die Proletarier hatten damit kaum zu tun. Nach vielen Jahren, dann 1990, kam ich nach Deutschland. Damals, als ich ankam, war noch BRD, also offiziell gab es noch zwei Staaten. Sehr bald musste ich Ähnliches hören. Ich höre immer noch fast das Gleiche, allerdings ist es nicht mehr die Rede vom Proletariat, sondern von Sicherheitsinteressen der NATO, von den Sicherheitsinteressen der Türkei. Also immer wenn wir sagen, Völkerrecht darf nicht selektiv angewendet werden, das muss für alle gelten, dann hören wir immer wieder vom Auswärtigen Amt, von deutschen Politikern, egal welche Partei, wenn die an der Regierung sind, die sagen, die Sicherheitsinteressen der Türkei müssen berücksichtigt werden. Und das klingt für mich sehr, sehr ähnlich mit den Interessen des Proletariats. Das ist vielleicht scherzhaft, aber das zeigt, wie schwierig es ist, sich für die Sache der Kurden einzusetzen. Die Türkei wurde noch nie von der UN für Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen der Türkei zum Beispiel verurteilt. Das kommt nie auf die Tagesordnung. Da muss ein Staat diese Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen auf die Tagesordnung bringen. Das macht keiner. Da sind kurz jetzt beschrieben die Erfahrungen, mit denen ich zu tun habe. Aber dennoch mache ich weiter, weil die Deutschen sagen, wenn man nicht kämpft, hat man schon verloren. Und wenn man kämpft, weiter Widerstand leistet, vielleicht gewinnt man. Dabei habe ich gelernt, immer einen kritischen Blick auf die Geschehnisse weltweit zu haben. Und dieser kritische Blick half mir, Fehler zu vermeiden oder wenige Fehler zu machen. Alles, was geschieht, um mich herum in der Welt immer kritisch zu betrachten. Und eine kritische Betrachtung der Geschehnisse ist sehr, sehr wichtig. Das stärkt auch das Demokratieverständnis für mich. Also als noch ein kleines Kind zum Beispiel habe ich gelernt, jede Zivilisation ist daran zu messen, wie die mit den Minderheiten umgehen. Ich kann natürlich für die Freiheit weltweit sein, aber wie ich selbst im eigenen Zuhause, in der eigenen Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau umgehe, das ist das Kriterium, ob ich ein Demokrat bin oder kein Demokrat. Das war für mich ein Kriterium. Nicht irgendwie groß ankündigen, Freiheit, Demokratie ankündigen, sondern selbst erleben und durchsetzen.
Ja, und heute dürfen wir oder wollen wir vor allem auch über die Jesiden sprechen. Da möchte ich gerne noch mal ganz, ganz naiv auch fragen, wer sind eigentlich die Jesiden? Woran glauben sie und wo finden wir sie?
Ich kann einfach aus meiner Biografie weiterführen. Die Jesiden leben auch in Afrin oder lebten noch in Afrin, wo ich geboren bin. Und ob wir Demokraten oder freiheitliche Menschen sind, war auch davon abhängig, wie wir mit unseren Jesiden umgegangen sind im nächsten Dorf. Also in dem Dorf, wo ich geboren bin, Gaurka, im heutigen Afrin, heute von der Türkei besetzt, etwa 2 Kilometer Luftlinie war ein jesidisches Dorf. Wir waren zwar tolerante Muslime, aber im Alltag haben wir unsere Nachbarn, die Jesiden, doch diskriminiert, benachteiligt. Man kann natürlich nicht vergleichen mit einer Verfolgung, aber dennoch schon im Alltag waren unsere Nachbarn Jesiden benachteiligt. Und schon damals wusste ich, aha, da sind Kurden, aber in der kurdischen großen Community gibt es religiöse Minderheiten, die wiederum als nicht nur als Kurden, sondern auch als religiöse Minderheit verfolgt werden. Also quasi doppelte Verfolgung. Erstmal als Kurden vom Staat Syrien und als Religion, als religiöse Minderheit von allen anderen, aber auch von den muslimischen Nachbarn. Die Jesiden ist eine selbstständige Glaubensrichtung, Religionsgemeinschaft im Nahen Osten, im Siedlungsgebiet der Kurden. Ich habe Syrien erwähnt. Es gibt nicht viele in Syrien. Früher gab es etwa 30.000 Jesiden in Syrien. Heute sind nur noch wenige tausend Jesiden, die vor allem im Norden von Syrien, im Kurdengebiet leben, in Afrin und dann weiter im Nordosten Syrien. Dann in der Türkei, auch im Kurdengebiet, etwa 300.000 Jesiden lebten, heute nur noch wenige hundert. Die meisten sind geflohen aus der Türkei. Wenn wir dann in den Osten gehen, dann in den Irak. Irak war das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden, vor allem im Gebirge Sinjar, im Nordwesten vom Irak. Das Gebirge Sinjar wurde 2014 vom IS angegriffen mit dem Ziel, diese Religionsgemeinschaft auszulöschen. Sie werden wahrscheinlich noch fragen. Da sind etwa mehr als 500.000 Jesiden lebten und Sinjar war immer das Kernland der Jesiden und deswegen dieser Angriff war sehr, sehr gefährlich für die Jesiden, weil mit dem Angriff das Herz des Jesidentums wurde damals 2014 angegriffen. Und dann haben wir wiederum Jesiden in der ehemaligen Sowjetunion auf der anderen Seite der türkischen Grenze im Kaukasus, vor allem in Armenien, aber auch in Georgien, später in Russland. Warum? Wie kamen die Jesiden in der Sowjetunion nach Russland? Immer wenn die Jesiden im Osmanischen Reich verfolgt wurden, dann sind die wie heute geflohen. Wohin? Damals gab es keine Flugzeuge. Dann ist man zu Fuß über die Grenze nach Russland. Und in Russland hat man Zuflucht gefunden. Deswegen gibt es bis heute Jesiden in Armenien, aber auch in Georgien, beziehungsweise in anderen Teilen Russlands.
Sie sprachen davon, dass es eine eigenständige Glaubensrichtung ist. Aber die ist doch sehr stark verwandt mit dem Islam, oder?
Also ich würde nicht sagen, mit dem Islam verwandt. Das ist eine selbstständige Glaubensgemeinschaft im klassischen Sinne. Es gibt Einflüsse, aber wer von wem übernommen hat, muss man den Historikern überlassen. Jesidentum ist sehr, sehr alt in der Region, eine sehr alte Religion in der Region des Nahen Osten, des Mittleren Osten. Und diese Glaubensgemeinschaft existierte noch vor dem Islam. Also ich würde gar nicht mit dem Islam vergleichen. Es gibt Ähnlichkeiten, das hat mit der Region, mit der Geschichte der Region zu tun. Genauso wie wenn man Judentum, Christentum, Islam, Zoroastrismus vergleicht. Da gibt es immer gemeinsame Elemente. Das hat aber, glaube ich, mit der gemeinsamen Geografie zu tun und nicht mit dem gemeinsamen Glauben oder so.
Ich wollte so ein bisschen darauf raus, weil für mich ist so verblüffend, warum man mit so einem großen Hass diese Gruppe verfolgt hat. Denn die Jesiden sind ja keine aggressive Volksgruppe.
Also das Jesidentum, jesidische Religionsgemeinschaft ist eine sehr, sehr friedliche Religion. Wenn Gewalt gibt, vielleicht nach innen, aber nach außen. Ich habe noch nie gehört, dass Jesiden die irgendeinen Nachbargruppe angegriffen haben. In der Gruppe wie in jeder Familie gibt es Gewalt. Das hat auch mit der Religion wenig zu tun, sondern mehr mit den Umständen, Patriarchat der Region zu tun. Warum die Jesiden verhasst sind, man muss ganz konkret sagen, aber vor allem von den Muslimen, von uns Muslimen werden die gehasst. Das hat wiederum mit der Intoleranz des Islam zu tun. Die Lehrer des Scharia-Rechtes, also des Islam, im Koran werden zwei Religionen anerkannt. Das Judentum und Christentum werden anerkannt offiziell. Und nach den Lehren des Koran darf man die nicht angreifen. Man darf von den Christen, von den Juden Schutzgelder fordern, wenn man die schützen will. Die dürfen gar nicht irgendwie gezwungen werden, Muslime zu werden. Im Falle der Jesiden, das Jesidentum wird vom Islam nicht anerkannt und deswegen sind die vogelfrei, man darf sie töten ohne Vorwarnung und so weiter, deren Frauen verschleppen. Man muss die quasi vor die Wahl stellen, entweder Tod oder Islam. Bei den Juden und Christen, es gibt mehrere Alternativen, entweder Islam, Schutzgeld oder Tod. Bei den Jesiden gibt es nur zwei, entweder der Tod oder der Islam. Und deswegen für die Radikal-Islamisten ist es einfacher, diese massive, brutale Verfolgung zu rechtfertigen. Und leider gibt es immer noch Islamgelehrte, die diese Praxis, diese brutale Praxis immer noch rechtfertigen, anstatt sich zu distanzieren von diesen Praktiken. Sie werden immer noch rechtfertigt. Also ich habe hier in Göttingen 2014 mit einem Moslem aus Libanon unterhalten über die Verfolgung der Jesiden durch den IS. Und er sagte ganz normal, sie wurden doch aufgefordert, Muslime zu werden. Und als sie dann abgelehnt haben, wurden dann angegriffen. Er hat quasi rechtfertigt. Und er bezieht sich auf die Lehren des radikalen Islam.
Also das war jetzt für uns sehr interessant, dass Sie das wirklich nochmal erläutert haben, weil vor 2014 das Jesidentum in Deutschland, glaube ich, kaum bekannt war, weil das einfach, wurde bei uns gar nicht so wahrgenommen. Und erst danach sind wir aufmerksam geworden, weil es nämlich schreckliche Übergriffe gab auf die Jesiden.
Ja, und ich mag gerne noch hinzufügen, laut meinen Quellen, die ich jetzt im Internet gefunden habe, haben wir in Deutschland ungefähr 200.000. Jesiden. Also eine trotzdem kleine Gruppe, aber zumindest auch eine Zahl, die sich in Deutschland finden lässt und ja auch untereinander vernetzt sind. Genau worauf Beate hinaus wollte, auf die furchtbaren Ereignisse, die ja eben durch die IS passiert sind. Und da stellt sich mir auch die Frage, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine homogene Männergruppe, die diese furchtbaren Gräueltaten vor allem auch also, ne, den Männern, den Frauen, den Kindern antat? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also vielleicht erstmal über die Zahl der Jesiden in Deutschland. Ich kann mich gut erinnern, vor 2014 haben wir bei der Gesellschaft für bedrohte Völker immer die Zahl 50.000 gegeben. Viele Jesiden waren damals noch zu Hause in ihrer Heimat, sowohl in Syrien, Kurdistan, Irak, Türkei. Aber nach 2014 kamen immer mehr Jesiden, vor allem aus dem Sinjar-Gebirge, nach Deutschland. Und Sie haben recht, heute sprechen wir von etwa 200.000 Jesiden in Deutschland. Die stammen nicht nur aus dem Irak, die stammen aus Syrien, Türkei, aber auch Kaukasus, Armenien und Georgien. Was ist der Islamische Staat, also IS? Die volle Name ist der Islamische Staat. Es ist eine sunnitische islamische Gruppierung, die die Lehren des Islam sehr radikal interpretiert und bezieht sich auf radikale Interpretationen in der Geschichte des Islam. Und diese Interpretationen gibt es auch bei der Eroberung der Gebiete des Nahen Osten weltweit. Durch das islamische Kalifat im Mittelalter wurden auch die gleichen Methoden schon damals benutzt, kamen zur Verwendung. Also der islamische Staat hat nicht Neues entdeckt oder so. Diese Praktiken wurden immer benutzt und jetzt hat der Islamische Staat genau diese Praktiken quasi benutzt, umgesetzt, um eine Religionsgemeinschaft, in diesem Fall die Jesiden, die schutzlos war im Nordwesten vom Irak, um all das, was die vom Radikalismus denken und in die Geschichte gab, nochmal quasi in die Tat umsetzen. Also regelrecht einfach eins zu eins das, was man im Mittelalter gemacht hat, hier umzusetzen. Und die Jesiden waren eine sehr, sehr schwache Gruppe in der Regierung, zwischen Fronten geraten, aus verschiedenen Gründen. Und die Jesiden waren ein leichtes Ziel des Islamischen Staates. Und leider bis heute verurteilen sunnitische Gelehrte, ich rede immer von den Sunniten, weil schiitische Muslime gibt es auch, sunnitische Muslime, Gelehrte, Zentren des Islam weltweit lehnen es ab, diese Gräueltaten zu verurteilen. Mittlerweile hat der Deutsche Bundestag, auch viele andere Parlamente diese Gräueltaten als Völkermord bezeichnet. Wir bei uns, der Gesellschaft für bedrohte Völker, haben schon in den ersten Tagen, in den ersten Stunden diese Verbrechen beim Namen genannt haben, 2014 als Völkermord bezeichnet haben. Vor etwa einem Jahr, zum Jahrestag der Angriffe im August 2023, hat die Gesellschaft für bedrohte Völker an Islamverbände in Deutschland appelliert, auch Islamverbände im Irak, diese Massaker zu verurteilen, in den Moscheen, in den Predigten nochmal diese Massaker zu erwähnen. Leider kein einziger Verband hat auf unsere Bitten reagiert, im Irak sowieso. Das zeigt, wie groß die Angst der Jesiden ist, dass das Ganze sich wiederholen kann und deswegen immer viele Jesiden ihre Heimat verlassen und nach Deutschland kommen. In Deutschland fühlen die sich sicher, können sich entfalten. Allerdings muss ich dann vor radikalen Islamisten auch in Deutschland warnen, weil die nehmen immer Einfluss. Wenn radikale Islamisten dann bei Behörden dann eingestellt werden und die gleiche Meinung von den Jesiden haben, das könnte sehr gefährlich werden für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland.
Auf den Völkermord würde ich gerne noch mal eingehen. Wir kennen ja den Völkermord an den Juden, wir kennen den Völkermord an den Armeniern und jetzt eben auch den Völkermord an den Jesiden. Im Prinzip sind das ja dann immer die gleichen Muster. Die Männer werden getötet, die Knaben, die kleineren Jungs, die werden rekrutiert und dann vergeht man sich an den Frauen. Die Frauen werden in der Regel systematisch vergewaltigt und dann auch in der Regel verschleppt als Sklavinnen. Das ist ja auch der große Aufschrei gewesen, den man nach 2014 folgende in Deutschland hatte. Können Sie dazu noch mal etwas sagen, warum das so ist?
Ich habe Ihre Frage jetzt nicht genau verstanden. Was ist nicht genau, warum?
Warum man es wagt, die Frauen sozusagen mitzunehmen und als Sklavinnen zu verkaufen?
Also für die Radikal-Islamisten, für die Mitglieder des IS, das ist eine normale Praxis, die man immer angewandt hat. Also ganz normale Muslime, die sich auf eine radikale Lehre des Islam beziehen, für die ist ganz normal, Frauen von Jesiden zu verschleppen, mit dem Ziel, die zu vergewaltigen und daraus Muslime zu machen. Für die radikale Islamisten ist es eine normale Praxis und wie gesagt, nicht Neues. In der Geschichte des Islam gab es sowas immer. Und das Ziel ist, diese Religionsgemeinschaft zu vernichten, auszulöschen. Und Vergewaltigung ist eine Waffe, ist eine Methode, um diese Menschen auszulöschen.
Mal abgesehen davon, dass Krieg wirklich schrecklich ist und schreckliche Dinge über die Zivilbevölkerung bringt, also unermessliches Leid, kostet er ja auch sehr viel Geld. Und beim IS scheint es von außen so zu sein, dass das eine Institution ist, die über Gelder verfügt. Denn sonst hätten sie ja nicht die Waffen, mit denen sie gekämpft haben. Und sie müssen ja auch ihre Soldaten bezahlen. Es sind ja auch sehr viele Soldaten aus anderen Ländern gekommen, also Söldner, die natürlich für Geld arbeiten. Wer hat den IS eigentlich finanziert? Woher kamen diese Gelder?
Diese Frage ist bis heute leider gründlich nicht aufgeklärt. Und das bleibt eine Hauptforderung der Gesellschaft für bedrohte Völker. Die Finanzierung des Islamischen Staates ist es zu klären. Wir haben sogar einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag lange, lange vor der Anerkennung des Genozides an Jesiden gefordert. Leider, wir haben keine Mehrheiten finden können im Deutschen Bundestag. Der Islamische Staat ist entstanden nach der Besatzung Irak, also nach 2003, beziehungsweise nach dem Beginn der syrischen Revolte 2011 in Syrien. Und der Islamische Staat hieß auch damals anders, hieß damals Ad-Dawla al-Islamiyya fil Irak wa Syria, der Islamische Staat im Irak und Syrien, beziehungsweise Levante. Später wurde dann abgekürzt, haben die ihren Namen geändert. Nur Islamischer Staat, Ad-Dawla al-Islamiyya, Daesh-Abkürzung, weil die hatten dann quasi den Anspruch erhoben, weltweit zu agieren und nicht nur im Irak oder Syrien. Das war ein Teil quasi der syrischen Opposition gegen Assad. Ich behaupte, ich vermute, alle Staaten, die die syrische Opposition gegen Assad unterstützt haben, unterstützen auch direkt oder indirekt den Islamischen Staat, weil der Islamische Staat war quasi eine Gruppe in der Reihen der syrischen Opposition und alle wollten den bösen Assad weghaben. Und der Islamische Staat hat zum Beispiel die Jesiden in meiner Heimat Afrin 2013 noch, also ein Jahr vor dem Sinjar, vor dem Genozid, das Dorf Kastaldündo bei Afrin angegriffen. Da begann der Genozid an Jesiden. Damals hat der türkische Präsident Erdogan sogar gegen die Kurden und die Jesiden in Afrin gehetzt. Er nannte die Zoroastrier, weil in Afrin viele Menschen sich als Zoroastrier bezeichnet haben, hat alle Kurden, alle Jesiden als Zoroastrier bezeichnet. Und das war eine direkte Hetze. Und viele Soldaten, wie Sie sagen, Kämpfer des Islamischen Staates, kamen auch über die Türkei nach Irak, in den Irak und Syrien. Also Zehntausende aus mehr als 80 Ländern, die meisten kamen über die Türkei, über die Grenze, dann Syrien, Türkei, in den Irak. Auch das Geld ist über die Türkei geflossen. Hauptfinanzier des Islamischen Staates war der Katar. Weniger Saudi-Arabien, sondern mehr Katar, aber auch islamistische Verbände, Vereinigungen weltweit. Erst als der Islamische Staat diese Massaker verübt hat, nach dem Genozid 2014, sind alle auf Distanz gegangen zum IS. Ich kann mich sehr genau erinnern, als der Emir, ich bin auch Augenzeuge quasi der Geschehnisse, als der Emir von Katar nach 2014 in Berlin war bei Frau Merkel, dann wurde er bei der Pressekonferenz damit konfrontiert, ob Katar den Islamischen Staat unterstützt. Der Emir von Katar sagt, nein, das machen wir nicht. Und als Frau Merkel gefragt wurde, dann hat sie gesagt, sie würde dem Emir von Katar Glauben schenken. Also ich würde dem Emir von Katar niemals Glauben schenken. Und ich behaupte immer noch, Katar unterstützte mindestens bis 2014 den Islamischen Staat, auch Erdogan. Also es gibt ein Video von Biden, Joe Biden, damals Vizepräsident, bei einer Lesung in einer amerikanischen Uni, wo er auch sagt, er hat später zurückgenommen, natürlich, auch Joe Biden hat die Türkei und Katar namentlich genannt.
Jetzt waren wir ganz kurz auch in Ihrer Heimatstadt Afrin. Gern möchten wir zum Abschluss noch kurz ein bisschen persönlich werden und vielleicht können Sie uns kurz auf die Reise mitnehmen. Wie können wir uns eigentlich Afrin vorstellen als Stadt? Wie war sie damals und ja, was wünschen Sie sich?
Also Afrin für mich ist das Zentrum der Welt. Ich bin dort geboren. Ich war sehr wenige Jahre da, etwa 18 Jahre insgesamt, aber danach durfte ich erst mal 20 Jahre nicht mehr hin, erst nach 20 Jahren, aber es ist eine kleine, schöne Region im Nordwesten von Syrien. Die Menschen sind sehr bekannt für tolerante Kultur. Alle Menschen dort waren Kurden vor der Besatzung vor 2018, etwa 97%. Heute sind weniger als 30%. Entweder vertrieben oder demografisch verändert. Es lebten dort muslimische Kurden wie ich, aber jesidische Kurden, das Dorf neben uns zum Beispiel, oder auch kleine Minderheit der Aleviten, alevitische Kurden, wie in der Türkei, lebten auch damals dort. Und meine Muslime waren relativ tolerant. Ich habe zum Beispiel, als ich 2015 Afrin in der Belagerung besuchte, meine Mutter, die mittlerweile gestorben ist, getestet. Sie ist Muslime. Ich wollte wissen, wie radikal ist sie? Afrin war belagert von Islamisten, übrigens auch vom IS. Und dann habe ich gesagt, Mama, du bist Muslime. Wie stehst du zu der Frage, ob die Frauen ein Kopftuch tragen müssen? Sie sagt, die Frauen müssen ein Kopftuch tragen. Dann habe ich gesagt, ob die Jesiden oder Christen Muslime, alle müssen Muslime werden. Dann habe ich gesagt, ob die Männer am Freitag gezwungen werden, in die Moschee zu gehen. Ja, mit der Peitsche sogar. Die sollen in die Moschee. Also ich habe festgestellt, dass meine Mutter, das Gedankengut bei meiner Mutter fast 90% wie beim Islamischen Staat ist. Nur als ich gefragt habe, Mama, wenn der Afrin jetzt angegriffen wird, von der Türkei, vom Islamischen Staat, auf welcher Seite bist du? Dann sie sagte, natürlich auf der Seite der Kurden und gegen die Türkei, gegen den Islamischen Staat. Nur in dieser Frage, aber in den Gedanken war sie dann viel bei dem Islamischen Staat. Allerdings, sie war tolerant genug, mich nicht auszustoßen. Ich blieb ihr Sohn. Und sie hat mich nicht rausgeschmissen. Sie hat sogar dabei gelacht. Das zeigte die Toleranz der Menschen in Afrin. Und genau diese Toleranz ist in Gefahr oder fast vernichtet worden durch die Besatzung durch Erdogan, weil Menschen wie meine Mutter, wenn die dann radikale Prediger bekommen wie Erdogan, die radikalisieren sich und dann die Toleranz gegenüber Jesiden, Christen, Aleviten, gegenüber Frauen geht für immer verloren. Und das ist schade für meine Region Afrin, wenn Erdogan siegt und diese tolerante Kultur dann für immer verschwindet.
Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Das lassen wir jetzt so stehen. Herr Dr. Kamal, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in eine Welt, die relativ weit weg ist von uns und auch uns so fremd ist. Und wir haben da jetzt ganz gebannt zugehört. Wir verabschieden uns von Ihnen und als Dankeschön, ich halte es nochmal in die Kamera, bekommen Sie von uns einen Kaffeebecher to go, der ist aus Porzellan, wird hier bei uns in der Region hergestellt und wenn Sie den nächsten Kaffee trinken, dann freuen wir uns, wenn Sie an uns und unser Gespräch zurückdenken. Vielen Dank. Das war die Podcast-Folge zu dem Thema die Jesiden und der Genozid an den Jesidinnen. Wir waren mit Dr. Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker verbunden.
Und wie immer finden Sie alle Links und die Shownotes auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Kommentare und Fragen und sind da ganz gespannt.
Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören außerdem Nadine Rangosch an der Technik sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wie immer wünschen wir Ihnen, bleiben Sie neugierig.
Tatsächlich ein neuer Blick, der sich für mich eröffnet. Also
ja.
So ein größerer Blick.
Ja. Ja.
Wie geht's dir denn jetzt?
Ich bin mal gestolpert über die Jesidinnen, als ich eine Veranstaltung hatte mit muslimischen Frauen. Das war eigentlich ein ganz harmloses Kaffee trinken oder Tee trinken vielmehr. Und so ein bisschen plaudern. Und plötzlich tauchte ein Konflikt auf, weil die eine zur anderen sagte, die Jesidinnen sind keine richtigen Muslime, die glauben an den Teufel. Und da war ich ganz sprachlos und habe mich gefragt, was ist das für eine Religion und habe mir das damals erklären lassen.